HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Neues und Anregendes aus den Religionen und Kirchen. Heute mit diesen Themen. Die Kultur des Wegsehens muss aufhören. Papst Franziskus feierte eine Messe mit Bootsflüchtlingen und Seenotrettern. Er schlägt den Opfern ins Gesicht. Der Münsteraner Bischof Genn stoppt einen Priester, der Missbrauch verharmlost. Deutsche Imame für deutsche Gemeinden, türkischer Moscheeverband DİTİB versucht einen Reformkurs und startet eine eigene Imamausbildung. Gott finden auf der Straße, Erfahrungen bei Straßenexerzitien und Begegnung im Herzen der Spiritualität. Der Benediktiner Anselm Grün und der muslimische Religionswissenschaftler Milad Karimi erproben den etwas anderen christlich-muslimischen Dialog. Es war damals seine erste Reise als neuer Papst. Vor 6 Jahren fuhr Papst Franziskus nach Lampedusa und beklagte dort mit drastischen Worten das Schicksal der ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer. Bis heute ist das Thema für Franziskus besonders wichtig. Zum Jahrestag seiner damaligen Reise hat er am vergangenen Montag im Petersdom eine besondere Messe gefeiert, ausschließlich mit Bootsflüchtlingen und Seenotrettern.
Der Papst mit einem einfachen Kreuzstab, geschreinert aus den Resten gekenterter Flüchtlingsboote, die Chormitglieder im schwarzen T-Shirt, nur 250 geladene Gäste, ehemalige Bootsflüchtlinge und Seenotretter. Bescheidener kann ein Papstgottesdienst im Petersdom kaum sein. Nach dem Willen von Franziskus sollen vor allem die Opfer im Mittelpunkt stehen. Das Gedenken an jene Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Elend ihr Leben verloren haben. Für Gott sei niemand ein Fremder, sagte der Papst gleich zu Beginn in seinem Eröffnungsgebet.
O Dio, Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero.
Jeder Mensch solle die Wärme eines Hauses und einer Heimat haben, so Franziskus weiter. Die Letzten, also die besonders Benachteiligten, müssten nach dem Willen von Jesus Christus bei der Ausübung der Nächstenliebe an erster Stelle stehen, sagte der Papst in seiner Predigt. Um dann an den 8. Juli 2013 zu erinnern. An diesem 6. Jahrestag meines Besuchs auf Lampedusa bin ich mit meinen Gedanken bei diesen Letzten, die jeden Tag zum Herrn schreien und darum bitten, von den Übeln befreit zu werden, die sie quälen. Die Letzten, das sind die, die getäuscht und verlassen werden, um in der Wüste zu sterben. Die Letzten sind die, die in Gefangenenlagern gefoltert, missbraucht und verletzt werden. Die Letzten sind die, die den Wellen eines erbarmungslosen Meeres trotzen. Bis heute erinnert der Papst sehr häufig an seine erste Pastoralreise innerhalb Italiens, die ihn an den äußersten Rand Europas geführt hatte. Schon damals war von Zehntausenden von Toten auf dem Mittelmeer die Rede. Auch 6 Jahre später fordert Franziskus ein Ende der Kultur des Wegsehens. Jeder müsse sich verantwortlich fühlen für das, was vor aller Augen passiert. Es sind Menschen. Es geht hier nicht nur um soziale oder migrationspolitische Fragen. Es geht nicht nur um Migranten in dem doppelten Sinne, nämlich dass Migranten in erster Linie Menschen sind, dass sie heute das Symbol für all jene sind, die von der globalisierten Gesellschaft wie Abfall behandelt werden.
Die Kultur des Wegsehens muss aufhören. Papst Franziskus feierte eine Messe mit Bootsflüchtlingen und Seenotrettern. HR-Info-Korrespondent Tassilo Forchheimer war für uns dabei. Es gibt Beobachter, die sprechen vom größten anzunehmenden Schaden für das Bistum Münster. Vor einer Woche hatte ein katholischer Pfarrer in seiner Predigt Vergebung gefordert für Priester, die sexuellen Missbrauch begangen haben. Das hatte in der Gemeinde für große Irritationen und heftige Empörung gesorgt. Als der Pfarrer in einem Fernsehinterview seine Aussagen nochmal verschärfte, musste das Bistum handeln. Und die Reaktion von Bischof Felix Genn am vergangenen Mittwoch war durchaus drastisch.
Pfarrer Ulrich zur Kuhlen ist es verboten, sich weiterhin in dieser Sache zu äußern. Ich möchte dadurch verhindern, dass er weiterhin die Betroffenen mit seinen unsäglichen Thesen belästigt. Ich habe ihm jeglichen Dienst als Seelsorger untersagt, die öffentliche Zelebration und Predigt. Außerdem wurde ihm die Beichtvollmacht entzogen.
Bischof Felix Genn ergänzte, er stehe dem fassungslos gegenüber. Er frage sich, ob der Pfarrer beim Thema Missbrauch überhaupt nichts begriffen habe. Ende Juni hatte der 79-jährige Ulrich zur Kuhlen an einem Sonntag in der Heiliggeistkirche in Münster gepredigt. Dabei hatte er auch Vergebung gefordert für Priester, die Kinder sexuell missbraucht haben. Das hatte zu lautstarken Protesten unter den Gottesdienstbesuchern geführt. Der emeritierte Priester hatte sich einige Tage danach auch im WDR-Fernsehen dazu geäußert. Wörtlich sagte er dort:
Wenn Kinder wirklich so was Schreckliches erlebt haben bei einem Jugendkaplan, warum gingen sie immer wieder dahin hinterher? Das ist vielleicht nicht so tragisch für die Kinder. Wenn die Kinder immer wieder dahin gingen, hatten sie ja offenbar auch ein positives Verhältnis zu dem Mann. Finde ich, sonst würden sie nicht hingehen.
Diese Äußerung brachte das Fass zum Überlaufen. Bischof Felix Genn sah sich gezwungen zu handeln, gerade mit Blick auf die Missbrauchsopfer. Eines davon ist Martin Schmitz aus dem münsterländischen Ort Rehde. Er wurde als Kind jahrelang von einem katholischen Priester missbraucht. Martin Schmitz sagt, er sei fürchterlich wütend über die Aussagen des Priesters.
Ich habe als Kind den Missbrauch billigend in Kauf nehmen müssen. Es war nicht so, dass ich eine Chance gehabt hätte, dort wegzugehen. Es gab auch keine Möglichkeit, mit irgendwem darüber zu reden, weil ich hatte nicht mal Worte dafür. Ich hätte nicht mal sagen können, was wirklich da passiert ist. Geschweige denn, dass meine Eltern oder andere mir eben zugehört hätten. Das hätte wahrscheinlich immer geheißen, sowas macht ein Mann Gottes nicht, sowas macht ein Priester nicht. Und ich hätte eine Tracht Prügel bezogen. Das wäre alles gewesen.
Allein im Bistum Münster sind inzwischen 450 Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester bekannt. Bischof Felix Genn sagte, er sei fassungslos wegen der Äußerungen des Priesters.
Dass ein Priester bei all dem, was wir inzwischen über sexuellen Missbrauch, gerade auch durch Kleriker, über Täterstrategien und das Leid der Opfer wissen, hingeht und solche Äußerungen tätigt, ist unfassbar. Mit diesen Äußerungen verhöhnt der Priester die Betroffenen, er schlägt ihnen mitten ins Gesicht.
Ein Schlag ins Gesicht der Opfer und ein herber Rückschlag für die katholische Kirche. Seit einigen Jahren versucht sie, den jahrzehntelang vertuschten sexuellen Missbrauch von Kindern aufzuarbeiten. Ein Priester, der jetzt Vergebung für die Täter fordert, wirft dieses Bemühen weit zurück.
Er schlägt den Opfern ins Gesicht. Der Münsteraner Bischof Genn stoppt einen Priester, der Missbrauch verharmlost. Aus Münster unser Reporter Detlef Proges. Es war ja in den vergangenen Jahren nicht gut bestellt um das Ansehen des türkisch-muslimischen Moscheeverbandes DİTİB. Besonders nach dem Putschversuch in der Türkei und den drastischen Reaktionen der Regierung Erdogan galt die DİTİB auch hierzulande als verlängerter Arm der konservativen türkischen Religionsbehörde. In Hessen zum Beispiel ging die Landesregierung auf Distanz und stellte die Zusammenarbeit mit der DİTİB beim islamischen Religionsunterricht an den Schulen auf den Prüfstand. Jetzt geht die DİTİB mit einem ehrgeizigen Reformprogramm in die Offensive. Der Verband präsentiert sich als unabhängig und will unter anderem im Herbst eine eigene deutschsprachige Imam-Ausbildung starten. Oliver Köhler berichtet.
Etwa 1000 islamische Prediger, Seelsorger und Gemeindepädagogen beschäftigt der türkisch-islamische Moscheenverband DİTİB in Deutschland. Bisher werden diese sogenannten Imame in der Türkei von der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet ausgebildet und dann nach Deutschland geschickt. Das will die DİTİB jetzt ändern. Künftig sollen die Imame in einem eigenen Zentrum der DİTİB in Dahlem in der Eifel eine zweijährige Ausbildung absolvieren, sagt Shada Can. Sie ist bei der DİTİB für die Bildung zuständig.
Das Ganze soll in der Bildungseinrichtung der DİTİB stattfinden. Wir haben eine Bildungseinrichtung in Dahlem gekauft mit 50 Kapazitäten, also Übernachtungsmöglichkeiten. Und die Ausbildung wird ca. 2 Jahre dauern. Und nach dem Abschluss der 2 Jahre werden wir dann hier die zweite Ausbildungsphase von den Theologen dann auch abgeschlossen haben, die dann anschließend als Religionsbeauftragte bei uns in den DİTİB-Moscheen arbeiten können.
Schon im Herbst sollen die ersten 70 Imam-Schüler ihre Ausbildung beginnen. Voraussetzung: Sie müssen islamische Theologie studiert haben und Deutsch sprechen. Die DİTİB legt nach eigenen Angaben Wert darauf, dass die angehenden Imame in Deutschland aufgewachsen sind und hier auch Abitur gemacht haben. Nach und nach sollen die von der DİTİB in Deutschland ausgebildeten Imame die von der türkischen Religionsbehörde aus der Türkei entsandten Prediger ersetzen. Damit reagiert die DİTİB auf die Kritik von zahlreichen deutschen Politikern, die dem Moscheenverband vorwerfen, von der türkischen Regierung abhängig zu sein. Die Bildungsbeauftragte Şeyda Can hält es aus vielen Gründen für dringend notwendig, künftig in den DİTİB-Gemeinden auf in Deutschland ausgebildete Prediger und Seelsorger zu setzen.
Die Zeit ändert sich und die Bedürfnisse ändern sich. Und da braucht man auch natürlich noch mal andere Angebote. Und deshalb kann man das natürlich auch als solches sehen. Aber es sind auch die Gegebenheiten, die sich geändert haben. Wir haben jetzt hier immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte auch islamische Theologie hier in Deutschland studieren und in den Moscheegemeinden aktiv werden. Also es ist auch vor allem ein innerer Angelegenheit und deshalb haben wir diesen Ausbildungsgang auch gestartet.
Allerdings sollen die in Deutschland ausgebildeten Imame genau wie die bisherigen Imame der DİTİB von der türkischen Religionsbehörde bezahlt werden. Die Prediger der DİTİB bleiben damit zumindest finanziell abhängig vom türkischen Staat.
Der türkisch-muslimische Moscheeverband DİTİB hat in dieser Woche ein Reformprogramm präsentiert und will unter anderem mit einer eigenen deutschsprachigen Ausbildung von Imamen beginnen. Oliver Köhler mit den Details.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist Urlaubszeit in Hessen. Und manche nehmen sich ja in diesen Wochen auch eine innerliche Auszeit. Das Bedürfnis nach Ruhe und Stille nimmt stetig zu, auch bei Urlaubsreisen. Wer Stille und Meditation sucht, ging dazu normalerweise in ein Kloster oder in ein Tagungshaus mit entsprechenden Angeboten. Aber es gibt auch eine andere Form, Gott zu suchen. Nicht rein ins Kloster, sondern raus auf die Straße. Straßenexerzitien nennt sich das. Gott suchen gerade bei den Menschen, deren Zuhause die Straße ist. Der Jesuitenpater Lutz Müller bietet solche Exerzitien an. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen.
Gott finden nicht im Kloster, sondern auf der Straße. Was steckt dahinter?
Wir gehen tatsächlich auf die Straße und das ist dort wörtlich zu verstehen. Wir gehen in einer Großstadt auf eine Straße, nicht um dort zu konsumieren, sondern um dort Begegnungen zu erwarten oder auch zu initiieren. Also es geht darum, sich zu trauen, auf die Straße zu gehen, ohne Programm, ohne Agenda, ohne eine besondere Rolle. Und sich überraschen zu lassen von den Begegnungen, die möglich sind.
Das heißt, man geht alleine oder in der Gruppe oder spricht man auch Leute an oder wie geht das?
Man geht alleine zu Menschen am Rand, also zu Armen, zu Bettlern, zu Obdachlosen. Man kann vor ein Krankenhaus gehen, man kann vor ein Gefängnis gehen, Menschen am sozialen Brennpunkt, unter der Mainbrücke. Also wo Menschen in ganz menschlichen Situationen ohne besondere Mittel da sind. Also wir raten davon ab, ins Kino zu gehen oder ins Kaufhaus oder auf den Rummelplatz, sondern tatsächlich auf die nackte Situation als Mensch. Denn es geht ja nicht darum, also ein geistliches Gespräch zu führen, sondern es geht darum, eine Begegnung herbeizuführen. Und dahinter steht das biblische Bild von Mose am brennenden Dornbusch, der also an einem ungewöhnlichen Ort, der nicht attraktiv war, Gott gefunden hat. Und nicht nur Gott, er hat dort einen heiligen Ort gefunden, einen heiligen Boden. Er bekam einen Auftrag, er bekam den Namen Gottes mitgeteilt. Das heißt, im ungeschützten Raum einer alltäglichen Situation kam es zu einer Gotteserfahrung.
Wie finde ich denn meinen Ort? Also wo bleibe ich denn dann hängen?
Das kann Ihnen keiner sagen. Das müssen Sie selber herausfinden und erspüren. Der erste heilige Ort, wo ich Gott begegnen kann, ist natürlich meine eigene Person. Ich bin ja Geschöpf und Kind Gottes. Der zweite Ort ist eben im Miteinander. Am Du werde ich zum Ich. Also durch die Begegnung mit den Mitmenschen erfahre ich, wer ich selber bin. Und die spannende Frage ist, in welche Rolle schlüpfe ich eigentlich bei den Straßenexerzitien? Viele werden in Versuchung geführt, in eine Helferrolle zu fallen. Also sie helfen dann auf einmal den Armen. Das ist aber nicht anvisiert. Das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, ich als Mensch begegne einem anderen Menschen ohne besondere Rolle, nur als Mitmensch. Und es geht um die Basics. Was gibt meinem Leben Sinn? Wie finde ich Gott? Das ist meine Sehnsucht.
Das würden Sie dann besprechen mit so jemandem in so einer Begegnung? Also man würde fragen, wie findest du Gott, was hältst du von Gott oder wie ist das?
Nein, wir empfehlen als Leitfrage zu nehmen, ich suche Gott, können Sie mir dabei helfen? Und das ist natürlich ein steiler Einstieg, der trifft auch die meisten unvorbereitet und überraschend. Und die meisten lassen sich auf ein solches Gespräch ein. Also wirklich viele Menschen.
Herr Pater Müller, ich habe gelesen, dass sich die Leute, die sowas machen, solche Straßenexerzitien an dem Ort, wo es dann zu so einer Begegnung kommt, sich die Schuhe ausziehen, also nach biblischem Vorbild, so wie es Mose am Dornbusch gemacht hat. Ist das nach wie vor üblich?
Viele machen das, ja.
Was steckt dahinter?
Der Respekt vor dem Ort, der Respekt vor den Menschen. Und vor allem sehen wir natürlich die Schuhe auch als symbolisches Moment. Dem Moment, wo ich barfuß bin, kann ich nicht mehr schnell laufen. Ich setze mich der Situation viel deutlicher aus, leibhaftiger, leiblicher. Ich spüre den Boden unter mir. Ich bin ganz bei der Begegnung, nämlich indem ich auch meine Fußsohlen spüre. Das heißt, ich ziehe aus die Schuhe des Besserwissens, die Schuhe meines sozialen Status, die Schuhe meines Reichtums und gehe sozusagen auf die gleiche Bodenfläche mit dem Menschen, dem ich gerade begegne.
Also da gehen Leute bei solchen Straßenexerzitien raus auf die Straße. Abends trifft man sich natürlich, weil es auch immer in Gruppen stattfindet, tauscht sich aus. Was sind denn typische Erfahrungen, die man mitbringt von so einem Tag auf der Straße?
Das ist völlig verschieden. Es hängt auch davon ab, wie sehr ich mich innerlich auf solche Begegnungen einlassen kann. Es gibt Menschen, die suchen erstmal einige Tage, bis es zu einer Begegnung kommt. Es gibt Leute, die gehen in eine Moschee und versuchen dort ein Gespräch zu finden. Manche halten sich auf dem Friedhof auf. Manche bleiben in der Fußgängerzone und versuchen mit einem Bettler oder einem Obdachlosen in Kontakt zu kommen. Das ist sehr verschieden. Die Länge des Kontakts ist sehr verschieden. Manchmal kommt es zu Wiederholungsbegegnungen irgendwo. Das ist total unterschiedlich.
Gott auf der Straße suchen. Über diese etwas andere Form der Meditation in sogenannten Straßenexerzitien sprach Klaus Hofmeister mit dem Jesuitenpater Lutz Müller, der solche Meditationsübungen anbietet. Nähere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.straßenexerzitien.de. Der Benediktinerpater Anselm Grün, spiritueller Lehrer und Bestsellerautor, und der islamische Religionsgelehrte Milad Karimi von der Universität Münster haben sich auf ein ungewöhnliches Projekt eingelassen, einen christlich-islamischen Dialog unter Mystikern. Daraus ist ein bemerkenswertes Buch geworden, das Andreas Mein mit großem Gewinn gelesen hat.
Im Herzen der Spiritualität, wie sich Muslime und Christen begegnen können. Der Titel des Buchs gibt die Richtung vor, in die die Autoren wollen. Hier der muslimische Religionsphilosoph mit Wurzeln in Afghanistan, dort der katholische Benediktinermönch und Theologe mit Wurzeln in Unterfranken. Der eine Professor an der Universität Münster, der andere Autor, Betriebswirt und Priester in der Abtei Münster-Schwarzach.
Für mich ist der Dialog der Religionen ganz wichtig, damit die Religionen auch im Frieden miteinander leben und die Religionen Friedensstifter sind. Leider haben viele Religionen ja auch dazu beigetragen, zur Spaltung oder zu Aggressionen. Und je mehr wir einen Dialog führen, desto näher kommen wir uns. Und gerade der Dialog über Erfahrung, Spiritualität und Mystik, da geht es nicht um Rechthaberei, sondern um Erfahrung. Da kann jeder von jedem lernen.
Füreinander die Herzen zu öffnen. Auch lernen, aus dem Blick des anderen sich selbst um ihn zu betrachten. Mit den Ohren von Anselm Grün das Evangelium zu hören. Für einen Muslim ist das heilend und schön. Mit seinen Augen eine Kirche zu betrachten, ist etwas völlig anderes, als wenn ich ein sehr schönes Buch über die gotische Kirche lese. Und ich glaube, da ist wichtig, den Weg der Spiritualität zu nehmen, weil dieser Weg ein höchst sensibler, wacher, aber zugleich auch verbindender Weg ist.
Beide, Anselm Grün wie auch Milad Karimi, wollen weg von der Oberfläche und von Plattitüden. Sie bohren tiefer. Sie tasten sich vor zu dem, worum es in Religion wohl gehen könnte oder sollte, würde Religion nicht reduziert auf politische Ideologie, wozu es in allen monotheistischen Religionsgemeinschaften zurzeit mehr oder weniger stark ausgeprägte Tendenzen gibt. Das lassen beide hinter sich. Ihr Ausgangspunkt ist die Spiritualität. Nicht im Sinne billiger Esoterik, sondern im Sinn gelebter, gefühlter, durchdachter Religiosität. Und um es vorwegzunehmen, das ist wohltuend, bereichernd und öffnet einen neuen Blick. Dennoch trauen sich Milad Karimi und Anselm Grün auch ran an die Stolpersteine, wie sie das nennen. Also für den Muslim etwa Kreuzestod oder Menschwerdung Gottes. Und für den Christen Koranpassagen, die hasserfüllt wirken. Oder der Anspruch, der Islam möge eine Gesellschaft durchdringen. Die beiden meiden diese Knackpunkte nicht. Und so tun sich Gemeinsamkeiten auf. Etwa wenn sie von Gott reden. Karimi spricht von Sehnsucht, von Gott als Geheimnis. Anselm Grün spricht mit dem großen Theologen Karl Rahner von Gott als dem absoluten Geheimnis. Hier ähneln sich die beiden sogar in der Wortwahl.
Was ist eigentlich das Besondere an der Spiritualität? Das Besondere ist, dass wir lernen, dass wir die Wahrheit nicht besitzen. Weder wir Muslime noch wir Christen, sondern wir sind auf dem Wege nach der Wahrheit. Wahrheit, Gott, ist immer Sehnsucht. Und wenn ich so einen Blick habe für das Leben, dann ist die Begegnung mit einem Christen oder mit einem Juden nichts anderes als ein gemeinsamer Weg zur Wahrheit und im Bewusstsein, dass ich mich immer irren kann.
Der Münsteraner Muslim und der Münster-Schwarzacher Mönch, sie treten auch gemeinsam auf. 4-mal bislang, hoffentlich noch öfter. Der eine Anselm Grün mit langem grauen Haar und langem grauen Bart trägt den Habit der Benediktiner, also jene Kutte, die ihn als Ordensmann erkennbar macht. Ein, sofern sich das von außen beurteilen lässt, in sich ruhender Mann, Jahrgang 1945. Der andere, Milad Karimi, Jahrgang 1979, trägt einen cool feinen Anzug, schwarz-weiße Lederschuhe, lässige Taschen, wildes, lockiges Haar. Er ist im guten Sinne, er möge es mir verzeihen, ein Popstar islamischen Denkens, ein Popstar mit Tiefe jenseits von Talkshow und Co. Grün und Karimi, der eine sanft und charismatisch, der andere humorvoll und selbstironisch und ebenso charismatisch. Und dabei fällt auf, beide stehen auf festem Boden, was sie offenbar frei macht, sich für den anderen zu öffnen. Das könnte die beiden zum Vorbild machen. Sie sprechen miteinander ohne die schrillen Töne der Abwehr und des Angriffs, der Hysterie und der wechselseitigen Unterstellungen.
Wir leben in einer Welt. Wir teilen die eine Welt und teilen das eine Leben, aber getrennt. Aber getrennt lebt sich nicht schön. Und ich finde, dass wir Begegnung suchen sollten in allen Belangen des Lebens. Und gerade Religionen wie das Christentum und der Islam und dazu gehört auch das Judentum gehören zusammen.
Selbstverständlich kann dieses Projekt verpuffen, so wie viele gut gemeinte Dialogforen. Aber in diesem Fall erscheint etwas Optimismus gerechtfertigt. Denn hier wird eben endlich über den Kern von Religion geschrieben und gesprochen, jenseits der Politikfloskeln. Oder um den Titel aufzugreifen, ließe sich etwas pathetisch formulieren: Wenn sich etwas bewegt, dann im Herzen der Spiritualität. Noch nie habe ich so viel verstanden vom islamischen Blutkern oder von dem, was den Islam im Innersten zusammenhält. Und auch das Christliche erschließt sich neu, wenn dieser Benediktinermönch uns teilhaben lässt an seinem Leben mit dem, was er als absolutes Geheimnis bezeichnet.
Theologie ist ja auch eine ins Wort gebrachte Erfahrung. Und für mich heißt Dogmatik nicht Rechthaberei, sondern die Kunst, das Geheimnis offen zu halten. Und wenn man das Geheimnis offen hält, dann kommt man sich auch näher. Spirituelle Menschen sind immer offen für das Geheimnis. Und wenn man über das Geheimnis wird man vielleicht in einer anderen Sprache sprechen, aber doch in einer Sprache, die der andere auch versteht.
Sich verstehen. Beide Autoren stehen für eine existenzielle Herangehensweise. Beide scheuen nicht die Emotion, auch nicht das Pathos. Nicht im Sinne von Heldenpathos, sondern im Sinne von Demut und Anteilnahme. Mein Fazit: Dieses Buch ist ein wichtiges Buch. Lesen könnten oder sollten es all jene, die bereit sind, nicht gedachten Gedanken zu folgen und ausgelatschte Pfade der medialen Oberflächlichkeit zu verlassen. Die werden ein intellektuelles und emotionales Vergnügen erleben, egal ob Juden, Christen, Muslime oder Religionsfreie. Hauptsache offen und nicht verbohrt. Ich zumindest werde dieses Buch wieder und wieder lesen und mir jeden einzelnen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Diese Sätze haben das Potenzial, Herzen und Hirne zu erreichen. In allen möglichen Lebenslagen. Dieses Buch kann helfen.
Im Herzen der Spiritualität, wie sich Muslime und Christen begegnen können. So heißt ein Buch, das von der Begegnung zwischen dem Benediktinerpater Anselm Grün und dem muslimischen Religionsgelehrten Milad Karimi berichtet. Ein bemerkenswertes Buch, das Andreas Mein für uns gelesen hat. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr Info. Alle Beiträge und Gespräche gibt es wie immer auch im Podcast bei hrinforadio.de oder bei iTunes. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann beglücken Sie uns doch bei iTunes auch mit einer freundlichen Bemerkung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Genießen Sie den Sonntag.